Tja, es ist halb acht, wir fangen pünktlich an. Wer noch kommt, ist immer noch willkommen, aber die, die da sind, sollen auch schon was hören. Meine Damen und Herren, guten Abend, herzlich willkommen hier im Forum am Dom. Mein Name ist Susanne Haberkamp und ich werde Sie durch den Abend ein bisschen durchbegleiten. Guten Abend, so schlicht begrüßte Papst Franziskus als neu gewählter Papst sein Kirchenvolk. Das hat ja schon einen großen, wie soll ich sagen, große Aufmerksamkeit hervorgerufen. Und man sagt, dass seit dieser Zeit, seit diesem guten Abend, ein neuer Stil Einzug gefunden hat in die Kirche. Ein neuer Stil, die Barmherzigkeit als Zauberwort, die überall wieder genannt wird. Das ist ja erstmal schön, aber man fragt ja doch auch, hat sich auch substanziell was getan? Und ein Bereich, bei dem sich viele gewünscht haben, dass sich substanziell etwas tut, das ist eben das Feld Ehe und Familie. Heiße Eisen inklusive, die Scheidungsdebatte, die Homosexualitätsthematik, all diese Dinge. Zwei Bischofssynoden hat es dazu gegeben, sie wurden viel diskutiert, dann begann das Warten auf das endgültige Papier, jetzt ist es da, seit einer knappen Woche. Wir sind also brandaktuell, Amoris Laetitiae, die Freuden der Liebe. Immerhin noch Latein, so schnell ändert sich das ja doch nicht. Ja, ist das jetzt der große Wurf oder ist es nur eine wohlformulierte Nullnummer? Wir werden darüber reden, aber bevor wir darüber reden, wollen wir eine Zusammenfassung bekommen. Denn ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das ganze 185-seitige Werk gelesen haben. Wahrscheinlich nicht allzu viele. Ja, und damit wir etwas mehr wissen, als die Tagesschau verraten hat und ähnliche Publikationen, wird uns Frau Kreitler-Kost nun eine Einführung geben, die so ungefähr eine halbe Stunde dauert. Nur damit Sie sich darauf vorbereiten können, so innerlich.
Ja, herzlichen guten Abend. Eine halbe Stunde, das wird, das ist ehrgeizig, das sage ich gleich. Aber ich werde es versuchen, Ihnen tatsächlich einen Einblick in das neue Schreiben zu geben. Und habe gleich mal als Titelfolie einen dieser schönen Cartoons mitgebracht. Haben Sie vielleicht in der Notz gesehen. Gerhard Meester, der ja unermüdlich unseren Papst in Cartoons packt und wie ich finde auf eine sehr kluge und auch tiefgründige Weise, hat also schnell auf Amoris Laetitia reagiert und hat den Papst gezeichnet, wie er sich Mühe macht, das hat er tatsächlich getan, eine Leiter herholt, hinaufklettert und am moralischen Zeigefinger der Kirche säbelt. Ja, das mit Spannung erwartete nachsynodale Schreiben am 8. April ist es jetzt erschienen. Einen kurzen Überblick für Sie. Erst einmal zu den Quellen, woraus speist sich dieser 185 oder mein Ausdruck sind 300 Seiten lange Text. Sehr viel aus den eigenen Familienkatechesen von Papst Franziskus, die er im Jahr 2015 übers Jahr verteilt gehalten hat. Ich habe Ihnen hier das hübsche Cover des Herder Verlages eingeblendet, der diese Familienkatechesen herausgegeben hat. Das ist ganz schön zu lesen, in einem ganz flotten, leichten Stil, so wie Papst Franziskus gesprochen hat, so zitiert er sich dann selbst. Allerdings sind natürlich auch, und das ist gut so, die Abschlusstexte der beiden Bischofssynoden vielfach zitiert, denn der Papst macht damit deutlich, das ist ein Prozess gewesen, den er würdigt, aufnimmt und keineswegs ignoriert, sondern integriert. Und das konnte er ja auch, weil der Abschlusstext der Bischofssynode 2015, der ordentlichen Synode, mit Zweidrittelmehrheit auch tatsächlich verabschiedet worden ist. Dann gibt es vor allem eine theologische Quelle, das ist Thomas von Aquin, auf den er sich vielfach bezieht. Das hat damit zu tun, ja, so die Verbindung von Norm und Einzelfall zu klären, um das jetzt mal ganz holzschnittartig zu sagen. Da bietet Thomas von Aquin einfach eine gute Grundlage, wie kann man vom Allgemeinen zum Speziellen kommen. Und vielleicht ahnen Sie da schon am Horizont, die Frage nach der allgemeinen Norm, das Und so bleibt es natürlich auch, die Ehe unauflöslich ist, aber im speziellen Fall vielleicht doch differenzierter mit einzelnen Problemfällen umgegangen werden kann. Dann zitiert er relativ häufig seinen Vorgänger, den jetzt heiligen Johannes Paul II., Familiaris Consortio, das letzte große lehramtliche Familienpapier. Er zitiert aber auch Gaudium et Spes und andere lehramtliche Dokumente, Katechismus zum Beispiel. Und dann ein paar Dichter und Denker, es sind tatsächlich nur Männer. Eine lange Passage aus einer Predigt von Martin Luther King finden wir da zum Beispiel. Zitate oder ein Zitat von Erich Fromm oder Joseph Pieper. Und dann, man höre und staune, erstmals in einem lehramtlichen Text auch einen Kinofilm, nämlich Babettes Fest. Vielleicht kennen Sie den, eine Frau, die aus reinem Herzen ein großes Fest für viele Menschen gibt. Ich habe Ihnen mal Schlüsselworte zusammengestellt. Schlüsselworte, die immer wieder auftauchen in diesem Text, die schon ein bisschen eine Deutungshilfe geben können. Natürlich, das wurde ja auch gerade schon erwähnt, Barmherzigkeit. Wir sind im Jahr der Barmherzigkeit. Und ich glaube auch, das ist die Spur, auf der Papst Franziskus versucht, wirklich voranzukommen mit uns in diesem Thema und mit dem er auch versucht, alle verschiedenen Strömungen in der Kirche mitzunehmen. Liebe ist natürlich ein Riesenthema, ja schon im Titel, Amoris Laetitia, die Freude der Liebe. Und dann ein sehr ignatianischer Begriff, unser Papst ist ja ein Jesuit, nämlich der Begriff der Unterscheidung. Also Dinge sehr gut, sehr klug anzuschauen und zu einem ausgewogenen Urteil zu kommen. Freude ist ein wichtiger Begriff. Dann Wachstum, Reifung oder auch Weg, Wege taucht sehr oft auf im Dokument. Und da hören wir plötzlich, ja, was wir eigentlich gut kennen, dass Beziehungen im Prozess sind, dass Beziehungen wachsen müssen, dass Menschen reifen können, müssen, dass man miteinander Wege gehen darf, all das leuchtet auf. Und dann in einem dritten Balken auch drei heilsame Begriffe, die sehr oft vorkommen, Konkretheit, Realismus und auch Begrenztheit. Heilsam in diesem Zusammenhang, weil die Kirche, sage ich es mal vorsichtig, ja immer auch zu einer unglaublichen Idealisierung von Familie und von Ehe neigt und es an der Stelle tatsächlich wohltut, das konkrete Leben anzuschauen, wie es halt ist, wie Familien sind. Die sind großartig, aber sie sind auch wahnsinnig anstrengend, das einfach mal in einem lehramtlichen Text wieder gespiegelt zu finden. Zum Charakter, da habe ich ein bisschen gespielt. Es ist ein offener Text, der zur Unterscheidung tatsächlich aufruft und einlädt. Ein erstes Zitat, damit wir ein bisschen auch O-Ton heute Abend hören, nicht nur Überblick, sondern auch O-Ton, gleich aus Amoris Laetitia Abschnitt 3. Indem ich daran erinnere, dass die Zeit mehr wert ist als der Raum, klingt ein bisschen kompliziert, vielleicht hören mit der Erklärung, dass hier und jetzt ganz wichtig ist, dass wir versuchen müssen, in der Zeit, in der wir gestellt sind, zu agieren und auch das Evangelium zu verkünden. Indem ich daran erinnere, dass die Zeit mehr wert ist als der Raum, möchte ich erneut darauf hinweisen, dass nicht alle doktrinellen, moralischen oder pastoralen Diskussionen durch ein lehramtliches Eingreifen entschieden werden müssen. Man höre und staune. Als ich das gelesen habe, habe ich nicht nur gestaunt, sondern mir kurz auch gedacht, ja, vielleicht hat das auch ein bisschen mit seiner Latino-Mentalität zu tun, die uns in Deutschland vielleicht ganz gut tut. Wir sind ja so in unserer Mentalität eher dran, dass wir schauen, was dürfen wir, welche Vorschrift gibt es für was. Und dass jemand kommt und sagt, Nicht für alles muss es erstmal eine Vorschrift geben, sondern legt einfach auch erst einmal los. Charakter. Jetzt bringe ich Ihnen etwas, was ich das Franziskusprinzip genannt habe. Energien der Hoffnung mobilisieren. Das finden Sie unter Abschnitt 57, finde ich einen ganz wichtigen, verdichteten Text. Er nimmt Bezug auf die Bischofskonferenz von Kolumbien und schreibt: Wir gehen nicht in die Falle, uns in Wehklagen der Selbstverteidigung zu verschleißen, anstatt eine missionarische Kreativität wachzurufen. Zuerst habe ich im Übrigen gelesen, uns in Wehklagen der Selbstverteidigung zu verschließen, aber das steht da gar nicht, verschleißen. Wir gehen nicht in diese Falle, sondern wenn wir viele Schwierigkeiten feststellen, und das tun wir ja rund um das Familienthema und die Kirche, dann sind diese Schwierigkeiten ein Aufruf, in uns die Energien der Hoffnung freizusetzen und sie in prophetischen Träumen, verwandelnden Handlungen und Fantasie der Liebe zum Ausdruck zu bringen. Ein ganz poetischer Aufschlag eigentlich, Energien der Hoffnung mobilisieren. Und das würde ich auch gerne allen sagen, die so ein Stück weit sagen, ach, was bringt es jetzt, dieser dicke Text? Ich würde immer sagen, auf jeden Fall bringt er das und noch viel mehr im Übrigen, aber das erstmal, dass er Energien der Hoffnung mobilisiert. Der erste Satz des Textes, auch den habe ich Ihnen mitgebracht, und ich würde sagen, der ist Programm. Die Freude der Liebe, heißt es, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der Kirche. Die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der Kirche. Was braucht, würde ich an der Stelle gerne sagen, was braucht ein junges, verliebtes Paar? Die brauchen eigentlich gar nichts, die sind einander selber genug. Und sie brauchen vor allen Dingen keine guten Ratschläge oder keine Erdung oder sonst etwas. Was sie brauchen könnten, das Allereinzigste, was sie stabilisieren würde, das wäre schlicht und ergreifend Mitfreude. Nichts ist schlimmer, zum Beispiel in einer Familie, als wenn ein Jugendlicher verliebt ist und die Freundin mitbringt und die Eltern würden so reagieren und sagen, ach, legt sich schon alles wieder. Oder, was ist das denn für eine? Ganz wichtig ist die Mitfreude an dieser Liebe. Oder schauen Sie in junge Familien, wenn ein Kind geboren wird. Auch diese Familie ist im Grunde erst einmal in ihrer Freude aufgehoben, aber das Einzige, was sie wirklich brauchen, ist Mitfreude. Und das als Aufgabe der Kirche zu formulieren, finde ich großartig. Die Liebe insofern zu stabilisieren, als dass sich die Kirche mitfreut. Das ist jetzt ein bisschen eine Deutungsschiene von mir. Was ich Ihnen noch einblenden will, ist ein Bogen, den ich sehe, der mit diesem Satz geschlagen wird, nämlich zum ersten Satz von Gaudium et Spes, der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums. Da ist es noch ein bisschen umständlicher formuliert, aber im Grunde ist es derselbe Sinn. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi, hieß es da. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihrem Herzen, dem Herzen der Kirche, einen Widerhall fände. Diesen Bogen möchte ich gerne sehen, rückgebunden an dieses wichtige Dokument Gaudium et Spes. Ja, jetzt zeige ich Ihnen einen kurzen Aufbau. Was steht drin? Welche Kapitel gibt es? Ganz kurz, am Josefstag unterschrieben, veröffentlicht letzte Woche. 9 Kapitel können wir finden, ganz unterschiedlicher Art, auch unterschiedlich genährt, würde ich mal sagen. Das erste Kapitel ist eine biblische Eröffnung. Die Bibel wird da als Reisegefährtin beschrieben, auch für Familien in der Krise. Das finde ich ganz schön. Das zweite Kapitel, was sehr stark Bezug nimmt auf die Synodentexte, die Wirklichkeit von Familien in den Blick nimmt, was in diesen Fragebogenaktionen erhoben wurde. Und da sagt er selber, das müssen wir tun, um Bodenhaftung zu bewahren. Dann kommt ein Kapitel, eher ein bisschen spröde, über die Lehre der Kirche. Zwei zentrale Kapitel über die Liebe. Und lassen Sie mich da kurz einhaken, wenn ich die Quellen vorher aufgezählt habe, dann klang das sehr ausgewogen. Wie die zitiert werden, ist es aber nicht. Es ist sehr auffällig, dass das Kapitel über die Lehre der Kirche einem Puzzle gleicht, wo Papst Franziskus wirklich, ich sage es mal ein bisschen salopp, wasserdicht verschiedene Zitate zusammenfügt. Ich sehe das mit Blick auf all die Gegner oder ja, eher nach rechts sozusagen, wie er die Lehre der Kirche nochmal vorstellt. In Kapitel 4 und 5 braucht er im Grunde kein einziges Zitat außer seine eigenen Familienkatechesen. Es liest sich ganz, ganz anders. Dann kommt das Kapitel 6, pastorale Perspektiven. Dann kommt, ein bisschen unerwartet, ein kleiner Erziehungsratgeber, Kapitel 7. Erziehung der Kinder. Kapitel 8, das sind die schwierigen Themen, die so vor allem in unserem Kulturkreis uns am Herzen lagen, wie der verheiratet Geschiedene, Homosexualität. Das nennt er Zerbrechlichkeit begleiten, unterscheiden und eingliedern. Und dann gibt es Leitlinien für eine Spiritualität der Familie. Die biblische Eröffnung. Ich werde Ihnen nur den mittleren Teil jetzt vorlesen, damit ich mich an diese 30 Minuten halten kann. Ganz schön lesen Sie das, das Familienleben als Leseschlüssel der Bibel oder des Evangeliums. Ein kurzes Zitat. Jesus interessiert sich auch für Hochzeiten, die Gefahr laufen, einen beschämenden Eindruck zu hinterlassen, weil der Wein fehlt oder dadurch, dass die geladenen Gäste ausbleiben. Oder und ebenso kennt er den Albtraum, den der Verlust einer Münze in einer armen Familie auslöst. Ich nehme an, Sie kennen das Gleichnis von der verlorenen Drachme, das einmal so interpretiert. Zweites Kapitel, die Bodenhaftung. Das ist Gesellschaftskritik und kirchliche Selbstkritik. Beides habe ich einmal mit zwei Zitaten angefangen, die Gesellschaftskritik. Es überträgt sich auf die affektiven Beziehungen das, was mit den Dingen und der Umwelt geschieht. Da hören Sie eine innere Verbindungslinie zur Enzyklika Laudato Si. Alles kann man wegwerfen. Jeder gebraucht und wirft weg, verbraucht und zerschlägt, nutzt und presst aus, solange es dienlich ist. Danach adieu. Nur in Klammer, ein neuer Stil lehramtlicher Texte. Oder die kirchliche Selbstkritik, das ist das schwarze Zitat. Wir verbrauchen die pastoralen Energien, indem wir den Angriff auf die verfallende Welt verdoppeln und wenig vorsorgende Fähigkeit beweisen, um Wege des Glücks aufzuzeigen. Also wir verdoppeln die Energien, Angriffe abzuwehren, anstatt Wege des Glücks aufzuzeigen. Er hat einen ganz positiven Blick auf Familien und sagt, was ich nur unterstreichen kann, die Gesellschaft braucht einen kräftigen Schuss Familiengeist. Und dann versucht er das, habe ich auch wieder mit den Farben gespielt, dann versucht er das inhaltlich zu füllen und schreibt, so übermalen die christlichen Ehen das Grau des öffentlichen Raumes, indem sie es mit der Farbe der Geschwisterlichkeit, des gesellschaftlichen Feingefühls, des Schutzes der Schwachen, des leuchtenden Glaubens und der aktiven Hoffnung füllen. Dabei hat er aber doch auch Weitblick genug zu sagen, Familie, das ist auch mehr als Vater, Mutter, Kind oder Kinder, das ist ein soziales Gefüge, Verwandtschaft zum Beispiel fügt er hinzu und ganz am Ende mit einem Augenzwinkern sogar die Schwiegereltern. Ja, zum Kapitel kirchliche Lehre lesen wir miteinander das Rote. Das ist tatsächlich ein Wandel, der sich jetzt aus moraltheologischer Sicht andeutet. Natürlich gibt es die kirchliche Lehre und er rüttelt nicht daran, aber von einer rigorosen Gebotsmoral hin zu einer ermutigenden Verantwortungsmoral zu kommen, zu gehen, das ist sein Versuch. Nicht mehr rigoros, einfach gebieten, sondern zur eigenen Verantwortung ermutigen. Und dann kommt das schöne Kapitel, unsere tägliche Liebe, Kapitel 4. Ich habe es mal überschrieben mit Liebe ist, Punkt, Punkt, Punkt. Kann man ganz viel lesen, was Liebe ist. Auch und gerade Gottes Erfahrung. Es wird noch geerdeter, keine Sorge, aber das ist trotzdem ein ganz wichtiger Grund, Urgrund, den er unter das Ganze legt. Wenn wir bejahen, dass die Liebe Gottes bedingungslos ist, schreibt er in Abschnitt 108, dass man die Freundlichkeit des Vaters weder kaufen kann noch bezahlen muss, dann können wir über alles hinweg lieben. Das ist ja auch etwas, was wir aus Erziehung ganz gut kennen. Wenn man Kinder mit Liebe versorgt, dann sind sie fähig. Kinder, die man liebt, sind am ehesten fähig, später wieder zu lieben. Und er deutet das geistlich an dieser Stelle. Ist Gottes Erfahrung, Liebe ist Gottes Erfahrung und zugleich ganz alltäglich, lesen wir miteinander das erste, ein ganz schöner Satz, finde ich. Liebe freut sich mit. Und dann schreibt er, die Familie muss immer der Ort sein, von dem jemand, der etwas Gutes im Leben erreicht hat, weiß, dass man es dort mit ihm feiern wird. Denken Sie kurz an meine Ausführungen zu, die Freude der Liebe ist auch die Freude der Kirche. Oder er gibt ganz einfache Ratschläge, das hat er an vielen Stellen schon gemacht, aber jetzt steht es eben auch im lehramtlichen Schreiben. Er sagt, in der Familie ist es nötig, drei Worte zu gebrauchen. Ich will das wiederholen. Bitte, danke, entschuldige. Drei Schlüsselworte. Seien wir nicht kleinlich mit dem Gebrauch dieser Worte. Und in der Generalaudienz vom Mai letzten Jahres, aus der das kommt, da hat er noch hinzugefügt, es sind einfache Worte, aber sie sind nicht einfach zu praktizieren. Also es gibt in diesem Papier auch ganz griffige, ja, einfache Ratschläge. Und man höre und staune, da bleibt er nicht bei der täglichen Liebe stehen, sondern es kommt doch tatsächlich auch die leidenschaftliche Liebe zum Ausdruck. Und ich habe mal ganz mutig drüber geschrieben, let's talk about sex innerhalb der Kirche. Da 142 zu zitieren, ich habe es rot gemacht, weil dieser Satz ist großartig, ist neu, ist ein ganz neuer, ja, Sound aus Rom. Aus gutem Grund, schreibt er, reicht eine Liebe ohne Lust und Leidenschaft nicht aus, um die Vereinigung des menschlichen Herzens mit Gott zu symbolisieren. Ganz neuer Ton. Gott liebt das frohe Genießen seiner Kinder und hat ihnen mit der Sexualität ein wunderbares Geschenk gemacht. Man staunt. Jetzt der kleine Erziehungsratgeber. Kapitel 5 und auch Kapitel 7, die Liebe, die fruchtbar wird, die Liebe schenkt immer Leben, das spürt man dann auch, das ist ihm ein so großes Anliegen, so, lasst die Kinder nicht nur zu mir kommen, sondern lasst sie auf die Welt kommen, das ist natürlich in dem Sinne sehr ganz gut katholisch, aber eben auch überbordend, ja, das ist ihm ein großes Anliegen. Aber warum bearbeitet er überhaupt dieses Thema, sagt er selber, da die Erziehungsaufgabe der Familie so bedeutend ist und sehr kompliziert geworden ist, möchte ich speziell auf diesen Punkt ausführlicher eingehen. Und das tut er dann auch. Jetzt vielleicht einmal zu den pastoralen Perspektiven eine Folie und natürlich zu den beiden schwierigen Punkten Trennung, Scheidung, Wiederheirat. Ein entscheidender Passus. Was die Geschiedenen in neuer Verbindung betrifft, ist es wichtig, sie spüren zu lassen, dass sie Teil der Kirche sind, dass sie keineswegs exkommuniziert sind und nicht so behandelt werden, weil sie Teil der kirchlichen Kommunio sind. Erst einmal eingliedern, herholen, das klarstellen. Zu dem Thema kommt gleich noch etwas. Zum Thema Homosexualität gibt es tatsächlich nur diese beiden Stücke, die ich hier habe. Ein Thema, was die Synode ja, was die Synode fast gesprengt hätte und es vielleicht gut ist, dass sie nicht weiter darauf eingegangen ist, weil das weltkirchlich im Grunde noch nicht einheitlich zu kommunizieren ist. Trotzdem steht wenigstens in diesem Papier, dass jeder Mensch unabhängig von seiner sexuellen Orientierung in seiner Würde geachtet werden muss. Selbst wenn es ein bisschen beschämend ist, dass das in einem Papier stehen muss. Aber es steht auch, und da hat Bischof nochmal darauf hingewiesen, und ich habe es drunter geschrieben, dass er da wirklich das Synodenpapier zitiert, und Bischof hat ganz frank und frei gesagt, das hat er gemacht, um dieser Fraktion, um sie zu halten, um ihr entgegenzukommen, dieser rigorosen Fraktion. Es gibt keinerlei Fundament dafür, zwischen den homosexuellen Lebensgemeinschaften und dem Plan Gottes über Ehe und Familie Analogien herzustellen, auch nicht in einem weiteren Sinn. Also aus oder kein Weiterkommen für Ehe für homosexuelle Lebensgemeinschaften. Das steht eben auch in diesem Papier. Zum Kapitel 8, die Zerbrechlichkeit begleiten, unterscheiden und eingliedern. Da ist das wichtige Wort das Prinzip der Gradualität, der Stufen. Jetzt hören Sie die Unterscheidung vom Anfang nochmal, wo er sagt, das eine ist das Ideal und das andere ist dass Menschen in der Lage sind, von diesem Ideal zu verwirklichen. Das ist der untere Passus, ein bisschen kompliziert. Es ist keine Gradualität des Gesetzes, also das wird nicht beliebig, die Unauflöslichkeit der Ehe bleibt. Aber es ist ein differenziertes Anschauen der Menschen, die vor diesem Gesetz oder unter diesem Gesetz stehen. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Passus, den lese ich Ihnen nochmal ganz vor. Das Zauberwort der Unterscheidung, so habe ich das getitelt. Wenn man die zahllosen Unterschiede der konkreten Situationen berücksichtigt, dann kann man verstehen, dass man von der Synode oder von diesem Schreiben keine neue, auf alle Fälle anzuwendende, generelle gesetzliche Regelung kanonischer Art erwarten durfte. Also das, was viele tatsächlich erwartet haben, macht er nochmal klar, diese Erwartung konnte er nicht erfüllen. Aber es ist möglich, eine neue Ermutigung auszusprechen oder auszudrücken, zu einer verantwortungsvollen, persönlichen und pastoralen Unterscheidung der je spezifischen Fälle. Und das ist neu. Einzelfallentscheidungen werden jetzt tatsächlich unterstützt, gewünscht in die Verantwortung, persönlich, aber auch pastoral der Agierenden gelegt. Da der Grad der Verantwortung nicht in allen Fällen gleich ist, müsste diese Unterscheidung anerkennen, dass die Konsequenzen oder Wirkungen einer Norm auch nicht notwendig immer dieselben sein müssen. Das ist neu, das ist der Türspalt, das ist die eigentliche Veränderung. Und damit Sie ein bisschen Luft holen können, nochmal eins der schönen Bilder, die Papst Franziskus ja hat. Er sagt, moralische Gesetze, die darf man nicht als Felsblöcke auf das Leben von Menschen werfen. Dann habe ich Ihnen gleich mal zwei Felsblöcke mitgebracht. Barmherzigkeit, Kardinal Schönborn, der das Papier am Freitag in Rom vor der Presse vorgestellt hat, übrigens unglaublich beseelt und beflügelt war, hat schon noch mal klar gemacht, Barmherzigkeit heißt nicht anything goes. Er hat gesagt, es ist eine Misericordia severa, eine ernsthafte Barmherzigkeit. Und im Schreiben steht, das verleiht uns einen Rahmen und ein Klima, die uns davon abhalten, im Rahmen über die, da habe ich etwas falsch getippt, über die heikelsten Themen eine kalte Schreibtischmoral zu entfalten. Barmherzigkeit muss immer geneigt sein, zu verstehen, zu begleiten, zu hoffen und vor allem einzugliedern. Das ist die Logik, die in der Kirche vorherrschen muss. Vielleicht als die vorletzte Folie, vielleicht als grobe Einschätzung. Ich glaube, dass dieses Papier der bestmöglichste Kompromiss ist, den wir haben konnten, der erarbeitet werden konnte. Und man, wenn man es liest, dann spürt man, wie dieses Papier errungen ist, wie er wirklich gekämpft und gerungen hat. Und ich finde, für mich persönlich ist dieser Abschnitt 308 so etwas wie ein hermeneutischer Schlüssel. Ich habe auch den Eindruck, man schaut ihm an der Stelle direkt ins Herz, wo er schreibt, ich verstehe diejenigen, die eine unerbittliche Pastoral vorziehen, die keinen Anlass zu irgendeiner Verwirrung gibt. Ich verstehe die. Und dann sagt er, doch ich glaube ehrlich, dass Jesus Christus eine Kirche möchte, die achtsam ist gegenüber dem Guten, dass der Heilige Geist auch, möchte man hinzufügen, inmitten der Schwachheit und Hinfälligkeit verbreitet. Gott in allen Dingen finden, das ist ja ignatianisch, und man muss also Gott auch in Schwachheit und Hinfälligkeit finden. Meine letzte Folie, das nochmal grundsätzlich zur Sprache des Textes und auch zur Sprache der Liebe. An zwei Stellen spricht er über Sprache unter Liebenden. Wer liebt, kann Worte der Ermutigung sagen, die wieder Kraft geben, die aufbauen, die trösten und die anspornen. Und ich habe den Eindruck, nichts anderes macht er. Wir haben wirklich einen Papst, der das Volk Gottes liebt, der versucht, Worte der Ermutigung zu sagen, Kraft zu geben, die uns aufbauen, trösten und anspornen. Und im zweiten Passus, den ich herausgesucht habe, findet man das nochmal. Er redet eigentlich über Familien und sagt, schwer lastet so manches Schweigen auch in der Familie. Demgegenüber schützen und nähren die passenden Worte im richtigen Moment gesagt, die Liebe Tag für Tag. Und ich denke, schwer lastet auf unserer Kirche das Schweigen, was wir viele Jahre jetzt gehabt haben, über die Themen Liebe und Sexualität, Beziehung, Verbindungen. Und wir haben jetzt einen Papst, der versucht, uns mit passenden Worten zu schützen und zu nähren. Und in diesem Sinne lesen Sie alle Amoris Laetitia. Herzlichen Dank für
Ihre Zeit. Ich will Ihnen sagen, wie es weitergeht. Wir werden gleich drei kleine Gesprächsrunden machen. Jeweils sprechen wir erst in unserer Gruppe und danach mache ich einen Break und dann können Sie mit Ihren Fragen, Ihren Bemerkungen, Ihren Anregungen dazwischen kommen. Aber als erstes will ich Ihnen natürlich vorstellen, wer in der Gruppe steht. Frau Kreitler-Koos haben Sie jetzt schon gehört. Bernhard Stecker, der Stadtdechant von Osnabrück, Pfarrer in Haste und der Dodesheide. Ich habe die gerade vorgewarnt, deshalb ist es jetzt keine Überraschung, wenn ich Sie frage, in einem Satz gesagt, als Pfarrer, finde ich Amoris Laetitia?
Ja, eine große Befreiung und eine große Ermutigung, dass es wirklich gut tut, das zu hören und zu lesen. Auch eine große Herausforderung. Ich weiß auch nicht, was auf uns zukommt, aber es ist erstmal eine Befreiung.
Vielen Dank. Dann Karin Buchholz, sie ist Leiterin des Bischöflichen Jugendamtes. Im Blick auf Jugendliche und junge Erwachsene finde ich Amoris Laetitia
vielleicht in Teilen etwas weit weg von der Lebenswirklichkeit junger Menschen, aber zumindest hoffnungsvoll, um weitere Schritte zu gehen.
Vielen Dank. Und Christoph Butter, Leiter der Ehefamilien-, Lebens- und Erziehungsberatungsstelle in Lingen. Als Familienberater finde ich Amoris Laetitia
eine große Bereicherung, weil da so realistische Bilder drin sind und weil es eine Ermutigung ist, uns mit realistischen Bildern auseinanderzusetzen und nicht mit irgendwelchen idealistischen Verzerrungen von Familie und Liebe.
Jetzt möchte ich Sie ganz kurz einladen, auch in einem Satz ganz spontan oder weniger spontan zu sagen, wie Sie das, was Sie bisher gehört haben, von dem Papier finden. Also drei Runden, drei Gesprächsrunden zu drei Themen. Ich will Ihnen die andeuten, damit Sie wissen, dass oder hoffentlich Ihre Fragen auch drin vorkommen. Die erste Gesprächsrunde, da wird es darum gehen, womit Frau Kreitler-Buß gerade so ein bisschen aufgehört hat, aus der Sprachlosigkeit herauskommen. Also es geht in der ersten Runde um eine Sprachfähigkeit der Kirche in Sachen Liebe, Ehe, Sexualität. In der zweiten Runde geht es um die Perspektive der jungen Leute. der Jugendlichen, der jungen Erwachsenen. Was können die eigentlich mit so einem Papier anfangen? Was können die davon erwarten? Denn ich glaube, der BDKJ, also der Jugendverbände, waren so mit die einzigen, die eher ein bisschen kritisch darauf geguckt haben. Und die dritte Frage wird sich dann natürlich um die Frage der Geschiedenen, der Wiederverheirateten, die Frage der Eucharistie und so weiter drehen. Also die drei Blöcke. Wie gesagt, wir reden erst hier ein bisschen und dann können Sie auch, wenn Sie wollen, Sie müssen nicht. So, erste Runde, Sprachfähigkeit. Herr Stecker, wann sind Sie denn zum letzten Mal von einem Gemeindemitglied überhaupt um Rat gefragt worden in Sachen Ehekrach, Trennungsstreit, Bettgeschichten oder gar Verhütungspraxis?
Ja, das sind jetzt sehr unterschiedliche. Also das kommt durchaus vor, dass in persönlichen Gesprächen, auch Beichtgesprächen, aber nicht nur im Rahmen einer Beichte, sondern auch in vertraulichen Gesprächssituationen, Situationen geschildert werden, die als belastend empfunden werden oder die kritisch sind oder wo Menschen vor Fragen stehen, wie sie sich entscheiden sollen. Das kommt durchaus vor. Das ist jetzt natürlich kein Thema, was ich so mal eben auf dem Fahrrad sitzend mal eben bespreche, sondern das braucht einen großen vertraulichen Rahmen, den man auch erst finden und, oder vielleicht auch erst schaffen muss. Ich kann nicht generell sagen, dass die Kirche danach gar nicht mehr gefragt wird. Das wäre jetzt, glaube ich, das wäre falsch. Also ich glaube, eher im Rahmen der persönlichen Lebensführung werden Seelsorger da durchaus nachgefragt. Und also auf jeden Fall im Kontext Beichte. Auch im Sinne einer Zerknirschtheit über eigenes Fehlverhalten. Das kommt durchaus vor, um auch zu gucken, was kann Kirche dazu sagen.
Und was erwarten die Menschen dann von ihrem Pfarrer?
Also was sie jedenfalls nicht erwarten, ist, dass ich sage, folgende Gesetze, folgendes Verhalten ist ab jetzt vorzusehen oder so. Sondern was sie erwarten, ist erstmal, dass ich zuhöre. Auch wollen die von mir auch gar nicht wissen, wie sie es machen sollen, sondern die haben meistens dann auch schon durchaus klar, was sie falsch haben oder was irgendwie krumm läuft in ihrem Leben. Was sie erstmal erwarten, ist, dass ich da bin, dass wir zuhören. Das betrifft ja nicht nur mich, das betrifft auch die pastoralen Mitarbeiter. Und dass wir vielleicht denen Hilfestellung geben, wie sie weiterkommen können oder was sie für sich ändern können oder wo sie hingucken könnten, was sie daran tun könnten. Sie erwarten ein individuelles Eingehen auf ihre jeweilige Situation und das Ernsten in dieser Situation. Deswegen ist das ja so eine Befreiung, dass wir sagen, das dürfen wir auch und das haben wir immer gemacht. Aber jetzt dürfen wir auch sagen, das ist auch richtig. Also das, was wir da sagen, ist jetzt. Und die Normen, die wir haben, also wie oft kommt das vor, dass wir in Beichtgesprächen oder in solchen Beratungsgesprächen durchaus den Leuten sagen, wir müssen sie trennen von ihrem Partner, das geht so nicht. Ne? Das haben wir ja durchaus schon praktiziert, weil es mit Gewalt oder mit Ausbeutung zu tun hat oder sowas. Und jetzt ist da sozusagen diese Nachricht, dass wir das auch, dass das auch richtig ist, dass wir das auch dürfen. Das haben wir, und es ist eigentlich absolut evident, dass es richtig ist, dass wir auf die Situation eingehen können, aber jetzt ist es sozusagen lehramtlich doch irgendwo auch die Unterstützung dafür da. Ne?
Herr Hutter, Sie leiten ja eine Beratungsstelle, eine kirchliche. Gibt es da manchmal so eine Zögerlichkeit bei Leuten, die Kirche, die berät doch bestimmt immer nur in so diese eine, in diese katholische Richtung?
Interessanterweise haben wir uns über die Jahre und Jahrzehnte einen Ruf erarbeitet, dass das tatsächlich keiner mehr fragt. Vielleicht ist das Umgekehrte der Fall. Ich glaube, wenn wir nach Sprache und Sprachlosigkeit fragen, dann gibt es ja das eine, wir werden nicht mehr gefragt, weil wir die alten Antworten, weil die Leute befürchten, dass wir von uns die alten Antworten kriegen. Ich glaube, es ist auch das Umgekehrte. Ich glaube, wir müssen auch Sprache zur Verfügung stellen, die nur wir haben. Der Papst verwehrt sich sehr in dem Papier, der gegen den Kopf in den Sand zu stecken und nicht mehr zu sagen, wie toll wir Familie finden, wie toll wir Kinder finden. Er sagt an einer Stelle, seien wir uns doch mal ehrlich, wenn sich zwei ineinander verlieben, die planen doch nicht, in zwei Jahren auseinanderzugehen, wenn die Testosteronwertangleichung wieder weg ist, sondern die planen in dieser Verliebtheit ein Leben lang beieinander zu bleiben. Genau das ist katholische Doktrin. Und ich glaube, wenn wir uns als Therapeuten verbieten würden, Sachen zu sagen, die wichtig und glücklich machen sind, nur weil sie katholisch sind, dann wären wir auch auf dem Holzweg. Also es geht, glaube ich, nicht darum, den Leuten vom Hals zu halten, dass wir sie katholisch indoktrinieren, sondern es geht darum, auch ein offenes Wort zu reden, was die Leute heute erhoffen und wonach die sich auch sehnen. Und die sehnen sich nach lebenslangen, tragfähigen, glücklichen Beziehungen. Vielleicht wissen sie nicht mehr, wie das geht.
Frau Buchert, ich habe selber in meiner Jugendzeit, sagen wir mal so zwischen 15 und 25, Jugendarbeit gemacht. Und damals gab es noch Kapläne und ich habe mit dem über ganz, ganz viel geredet, aber über manche Dinge auch nicht. Ist das heute anders geworden? Reden junge Leute überhaupt mit Kirchenleuten über Sex?
Ja, es liegt ganz maßgeblich angeblich an den Leuten, die da sitzen. Wenn es ihnen gelingt, eine gute, tragfähige Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen, dann gelingt es auch, über sowas zu reden. Das ist die Frage der Basis, die die Leute oder die Hauptberuflichen, manchmal auch Ehrenamtlichen, mit den jungen Menschen haben. Von daher kann ich nicht pauschal sagen, das passiert immer oder das passiert nie, sondern es kommt maßgeblich auf die Leute an. Und ich habe in der Geschichte erlebt, zum Beispiel einen Jugendreferent, der bei uns in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv ist, den eine junge Frau, die ungewollt schwanger geworden ist, mit 16, als allererstes angerufen hat und gesagt hat, hey, ich brauche jetzt deine Hilfe. Und das fand ich ganz, ganz toll mitzukriegen, wie der Beziehung lebt mit den Jugendlichen vor Ort. Also es kommt vor, ja, und es kommt manchmal auch ausdrücklich vor. Also in Freiwilligendienstseminaren oder in Seminaren in Jugendbildungsstätten, da wählen Schulklassen, die sagen, Thema Liebe, Sexualität, Partnerschaft, das ist unser Thema, weil das natürlich für junge Menschen in der Entwicklung ein ganz, ganz wichtiges ist. Also wir sparen das in der Jugendpastoral, würde ich sagen, noch nie aus, aber ob es dann immer in der jeweiligen Situation dran ist, nicht ganz maßgeblich an Personen.
Ja, und ich glaube, wir müssen uns fragen lassen, ob wir unsere Leute gut genug schulen, um der Stelle dann auch sprachfähig zu sein, weil dass dieser Kaplan angerufen wird, das heißt ja, dass die Jugendlichen denken, er ist sprachfähig. Aber ich glaube, und das steht auch im Papier deutlich drin, ich glaube, wir dürfen das nicht dem Zufall überlassen, ob unsere Leute vor Ort über Sex reden können oder nicht. Weil, wenn man es ansieht, dass er das nicht kann, weil er es nicht gelernt hat, der wird natürlich nicht.
Frau Kreitler-Koos, ändern sich in der Ehe- und Familienpastoral jetzt demnächst die Programme?
Ich glaube, die werden ein Stück weiter beflügelt werden. Was sich wahrscheinlich oder hoffentlich ändern wird, dass wir Angebote stricken können, die sich auch tatsächlich an Menschen in der Krise richten. Also lange, das muss man selbstkritisch sagen, haben wir so was wie den Kopf in den Sand Haltung gehabt und nach dem Motto, wir stützen die Menschen, die eine Ehe eingehen wollen, mit Ehevorbereitungskursen, wir machen auch Ehebegleitung, aber zum anderen Feld können wir nicht viel beitragen. Und das, denke ich, ändert sich mit diesem Papier wirklich auch, zu schauen nach den Angeboten, die Menschen brauchen, die in Krisen stecken.
Und was denken Sie denn da zum Beispiel? Was können wir denn da konkret beitragen? Gut ermutigen.
Was heißt das? Also ich denke, dass der christliche Glaube kann ganz viel dazu sagen, was wie man Krisen überwinden kann, aber auch wie man sie deuten kann. Also im Grunde hat auch Jesus Christus eine ganz tiefe Krise erlebt mit seinem Tod. Also dieses, jetzt mal einen ganz großen Aufschlag, aber dieses Scheitern nicht mehr nur zu begreifen als, das hat halt nicht geklappt, sondern versuchen, wie es in dem Papier an der einen Stelle auch heißt, oder was ich zitiert habe, auch in diesen Prozessen oder in diesen Erfahrungen nochmal Gottes Erfahrung aufzufinden oder sich danach wieder auszustrecken, ganz, das könnten wir versuchen anzubieten.
Und ich glaube, dass eines der großen Zauberworte von dem Papier auch Einbindung ist. Einbindung und Austausch. Von Anfang an, und zwar nicht nur in der Ehevorbereitung, sondern gerade dann, wenn es heikel wird. Wir haben den ersten großen Scheidungspeak, wenn das kleinste Kind 4 ist. Dann gehen die Leute massenhaft auseinander. Und an den Stellen das zum Thema in der Pastoral und in den Gemeinden zu machen. Die Leute brauchen pastoral Tätige und die brauchen erfahrene Ehepaare. Die brauchen Ehepaare, die Erfahrung haben und gute Erfahrungen und Erfahrungen mit Krise weitergeben. Über diese Themen muss in unseren Gemeinden gesprochen werden. Es kann nicht sein, dass wir als Spezialdienst der Kirche, dass die uns die Türen einrennen, weil man an anderen Stellen in den Gemeinden nur hinter vorgehaltener Hand darüber reden kann, dass man in der Krise steckt, dass man seinen Partner nicht mehr riechen kann und dass das so überhaupt nicht mehr geht, weil zu Hause einfach nur die Teller und die Fetzen fliegen. Das muss thematisierbar werden.
Nochmal ganz kurz, Herr Stecker, ist das so in den Gemeinden? Das ist ja schon ein klarer, ich will nicht sagen Vorwurf, aber zumindest eine Kritik an dem, was in Gemeinden so läuft, die vorgehaltene Hand.
Ja, auch da wieder, man muss immer den Raum finden, das thematisieren zu können. Da ist eine Familienberatungsstelle natürlich eine ganz komplett andere Situation, als wenn ich im Seniorennachmittag oder im Kolpingabend sitze. Das muss man schon berücksichtigen, das ist ein anderer Kontext. Das spielt auch eine Rolle, dass ich da keine Bekannten treffe, die meine Nachbarn sind oder die ich schon seit meiner Erstkommunionzeit kenne, sondern dass das also alles Leute sind, die von außen kommen und sowas. Tatsächlich ist das, so wie ich es empfinde, ein Paradigmenwechsel und das würde ich mir auch für die weitere Arbeit in den Stellen wünschen. Das müssen wir auch selber beherzigen. Früher war das so, alle gingen selbstverständlich auf die Ehe zu und wir konnten sagen, wir heiraten darf und wer nicht. Das heißt, wir waren irgendwo auch in so einer Machtposition als Kirche. Ne? Das hat sich komplett geändert. Also es geht nur noch ein kleiner Teil auf die Ehe zu. Viele haben das gar nicht mehr als erstrebenswertes Ziel vor Augen, was dem Papst auch ein Anliegen ist, dass er sagt, er möchte das Bild der Ehe und auch das der Familie als ein schönes, als ein leuchtendes Ding vorstellen, dass wir dass die jungen Leute da auch Lust zu kriegen, das zu tun und dazu zu motivieren, auch die Ehe und die Familie zu leben. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Und das ist ein ganz großer Schatz, den wir da eigentlich als Kirche haben, den wir lange so selbstverständlich irgendwie so da mitgeführt haben und jetzt merken können sie, das ist nicht mehr. Wir müssen dafür anfangen zu werben und die Leute zu begeistern, dass sie sich auf dieses tolle Zeichen der Ehe, das ist ja eine super Geschichte, dass sie sich darauf einlassen. Ich habe das ja immer nie verstanden, dass wir nur immer auf die Defizite schauen und was alle Schwierigkeiten sind und was für Hürden wir haben, um heiraten zu können, anstatt zu sagen, was wir eine tolle Sache haben. Und ich glaube auch, dass die Jugendlichen, das hatten sie ja, oder wer hat das zitiert, dass die Jugendlichen sich ja durchaus danach sehnen, auch gemeinsam durchs Leben zu gehen. Und also ich habe noch nie ein Brautpaar da sitzen gehabt, die gesagt haben, wir wollen mal gucken, wie lange es geht. Das ist immer.
Sie wissen ja, dass sie dann bei Ihnen falsch sind.
Nein, das ist wirklich ernst gemeint. Selbst wenn ich da so eine Situation habe, wo ich denke, das kann eigentlich in einem menschlichen Ermessen überhaupt nicht gut gehen. Aber es ist immer der Wille da, dass sie das wollen. Und das ist auch schön und das ist was Begeisterndes. Ich gehe da selber immer auch aus Brautgesprächen, so schwierig sie manchmal sind, auch motiviert heraus. Das ist das, was wir mit der Freude sagten. Das ist eine Freude, solche Leute zu erleben, die sich auf die Ehe einlassen, die darauf zugehen und die damit alle möglichen Vorstellungen verbinden. Realismus kommt alle noch, aber das ist schon einmal ermutigend und auch für uns, also als Gemeinde. Ich finde das, also es ist ein Werben für die Ehe und das müssen wir mehr tun, das ist wahr. Ja. Man hat nicht das letzte Mal über die Ehe gepredigt. Ne? Also andererseits sitzen die Leute, die da in der Kirche sind, jetzt nicht mehr unbedingt das Zielpublikum für Eheschließung. Aber ja, wo machen wir das im Kontakt mit Jugend? Wo machen wir das in so Angeboten, die wir hier haben, wo das auch leuchtend dargestellt wird. Der Papst selber bringt ja das Beispiel mit dem Valentinstag. Ne? Das ist ja auch so eine schräge Geschichte, dass er so eine Sache vorschlägt und sagt, die Seelsorger verpassen das und die Wirtschaft nutzt das. Ne? Das schreibt steht in seinem Lehrschreiben. Ne? Also das ist schon irgendwie echt ein bisschen kurios, also wenn man das vergleicht.
Ja, ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, nochmal was nachzufragen. Wie sieht das aus mit der Sprachfähigkeit der Kirche? Die zweite Runde dreht sich um Jugendliche und junge Erwachsene. Soweit ich sehe, habe ich gerade schon gesagt, ist der BDKJ der einzige Verband, der sich doch kritisch und enttäuscht, sagen wir mal, gezeigt hat. Mit der Lebenswirklichkeit der jungen Leute hätte der Text nicht viel zu tun. Und ich kann die Stelle jetzt nicht zitieren, aber soweit ich das wahrgenommen habe, sagt er auch sehr eindeutig, dass Sexualität in die Ehe gehört und nirgendwo anders hin. Nirgendwo anders hin. Das hat mit der Lebenswirklichkeit der jungen Leute heute nicht mehr allzu viel zu tun, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Also Da müssen wir uns nichts vormachen. Also ich kenne wenig junge Menschen, die sagen, wir ziehen nicht schon mal vorher zusammen, leben schon mal zusammen in einer Wohnung zusammen und testen mal, ob das tatsächlich das ist, was wir uns vorstellen können. Und ich glaube, da hat sich unsere Gesellschaft viel, viel weiterentwickelt, als das realistisch ist. Das gibt es nach meinem Dafürhalten kaum noch, dass es Leute gibt, die sagen, ich werde dann erst mit meinem Partner oder meiner Partnerin zusammenziehen, wenn ich ihn heiraten werde oder sie. Und ich glaube, dass das tatsächlich nicht realistisch ist in unserem gesellschaftlichen Kontext. Ich kann nicht sagen, was weltweit ist, aber hier erlebe ich das schon so, dass es auch damit zu tun hat, wirklich, also dass Leute auch sagen, ich möchte erst mit meinem Partner, bevor ich den richtigen Schritt der Eheschließung gehe, mal gucken, passt das denn tatsächlich zusammen. Und dann geht es gar nicht in allererster Linie darum, Sexualität zu leben, sondern miteinander Alltag zu gestalten. Und dann zu sagen, ja, also ich bin mir sicher, dass das gehen kann.
Ich kenne gut katholische Kirchenvorstände, Pfarrgemeinderäte und ähnliche Leute, die ihren Kindern das empfehlen. Wenn die mit 1,22 auf einmal ankommen und dann sagen die Eltern schon auch, du, also überleg dir das heute nicht vielleicht erstmal. Herr Stecker, wie sieht denn die Wirklichkeit aus?
Also die Wirklichkeit sieht so aus, ich bin jetzt 20 Jahre Priester und ich habe viele Trauungen gehabt und ich habe keine einzige gehabt, wo das Brautpaar nicht vorher schon zusammengelebt hat. Das ist die Realität. Weil es ist nicht also eine große Menge, sondern es sind alle. Und wenn es nicht war, dann war es, weil der Mann beruflich noch irgendwo anders tätig war und dann am Wochenende aber auch dann zu Hause ist. Also das ist die Realität. Meines Wissens schreibt der Papst, der setzt es voraus, der verbindet die Sexualität mit der Ehe. Das ist, darum dreht sich das Schreiben. Also ich habe nicht in Erinnerung, aber das, vielleicht können Sie das korrigieren, oder Sie, dass er da ausdrücklich immer zu was sagt. Er spricht über die Ehe ad experimentum oder sowas. Er spricht viel über Paare, die zusammenleben, ohne heiraten zu wollen. Darüber spricht er, lehnt er ab, aber nicht jetzt in Bausch und Bogen. So habe ich es nicht empfunden, sondern er möchte den Wert oder den Reichtum der Ehe vorstellen. So habe ich es erlebt. Aber das ist auch nochmal was anderes als dieses Zusammenziehen vor der Hochzeit. Ne? Dass diese Differenzierung bringt er in diesem Text nicht, das kann man bedauern. Es gibt viele andere Dinge, wo er nichts zu sagt. Auch zur Empfängnisverhütung taucht eigentlich kaum was auf, ein ganz kleiner. Da kann man jetzt nicht viel draus ziehen, auch künstliche Befruchtung oder was alles noch so an Themen so in der Welt herum geistert. Da sagt er nichts zu. Das kann man jetzt so oder so interpretieren. Man kann sagen, das Alte gilt dann noch, die alten Regeln. Das heißt, wir stehen da, wo wir vorher waren. Es gibt auch Kollegen, die das so auslegen. Oder man kann sagen, weil es nicht mehr auftaucht, ist das offensichtlich nicht mehr so entscheidend. Aber da, also aus der Praxis kann ich sagen, definitiv ist das gang und gäbe. Also, und man muss es auch anders bewerten, das muss man wirklich sagen. Ich habe heute mit goldenen Hochzeiten oder Silberhochzeiten zu tun, die mit 22, 23 geheiratet haben. Und heute sind die 30, wenn die heiraten, weil die eigentlich eine wirtschaftliche Stabilität sich erhoffen, bevor sie heiraten wollen. Und die findet sich heute sehr viel später insofern. Und ich kann nicht ernsthaft erwarten, dass ich so eine lange Zeit sozusagen warte. Das ist unrealistisch. Hinzu kommen viele andere Dinge. Also das ist irgendwie unrealistisch. Und das würde ich auch anders, auch moraltheologisch anders bewerten, wenn Leute heute zusammenziehen. Es ist ein Unterschied, ob ich wirklich als Experimentum oder einfach nur so zusammenziehe oder von einem Partner zum anderen ziehe. Oder ob ich auf eine Ehe hin zusammenlebe und einfach noch nicht heirate, aber das vorhabe, ernsthaft, oder erwäge wenigstens.
Ich würde immer raten und würde für mich in Anspruch nehmen, dieses Papier sehr prinzipiell zu lesen. Und alles, was in diesem Papier nicht verhandelt wird, im Geiste dieses Papieres zu lesen. Und dann lese ich unter Punkt 57, das Ergebnis der Überlegungen der Synode ist nicht ein Stereotyp der Idealfamilie, sondern eine herausfordernde Collage aus vielen unterschiedlichen Wirklichkeiten voller Freuden, Dramen und Träume. Schönen Gruß an BDKJ. Ja. Und natürlich war ja nur schon Gruß am PDKJ. Also ich glaube, niemand kann uns verbieten, solche Sätze sehr prinzipiell als Ratgeber zu lesen im Umgang mit der Doktrin, wo in 59 steht, dass es nicht zu einer bloßen Verteidigung einer kalten und leblosen Doktrin, dass es nicht darum geht, eine kalte und leblose Doktrin zu verteidigen, sondern wir haben sozusagen hermeneutische Schlüssel, wie wir umgehen sollen mit den Themen, zumindest im näheren Umfeld von Ehe und Familie.
Aber dennoch, wenn man mal in unsere, sagen wir mal in die Medien schaut, welche Bilder vom Leben dort gezeichnet werden, in Spielfilmen, in Serien und so weiter. Es ist ja ganz stark das Alles-geht-Prinzip. Wie wird denn heute versucht, Werte von Treue, die Sie ja angesprochen haben, die wollen mal heiraten oder so, die gehen nicht von einem zum anderen. Wie wird denn heute versucht, Werte von Liebe und Treue und all den positiven Schönen an die jungen Leute weiterzugeben? Wer macht das denn?
Also tatsächlich glaube ich, dass es passiert in genau das, was ich vorhin erwähnt habe, zu sagen, also wenn es in gemeindlichen Kontexten gute Beziehungen zu den Hauptberuflichen geht und die Jugendlichen da sich ernst genommen und als Subjekt erleben, dass dann auch solche Themen vorkommen und die sagen, ich bin jetzt ganz verliebt und irgendwie will der jetzt mit mir und ich weiß nicht, was ich machen soll, dass dann schon zu gucken ist, dass es nicht leichtfertig ist, sondern dann mit den Jugendlichen zu gucken, was heißt das denn für dich und was bedeutet das? Und ich glaube tatsächlich, dass nicht die Frage ist des vorehelichen Zusammenlebens, sondern die Frage des Bewusstseins, wann gehe ich denn einen nächsten Schritt und gehe damit auch die Möglichkeit ein Kind auf die Welt zu bringen. Also das ist ja durchaus wesentlich komplexer, als einfach nur zu sagen, ja, ich finde es aber geil so.
Ihre Frage ist im Übrigen auch genau die von Papst Franziskus. Er stellt es im Dokument. Er sagt, wer spricht mit den jungen Leuten über dieses große Abenteuer, über dieses erhabene Vorhaben, eine Ehe zu schließen? Also, und das, glaube ich, führt uns nochmal wieder an den Punkt Sprachlosigkeit, Sprache. Und das Papier eröffnet, dass wir endlich wieder reden dürfen oder reden müssen, beides. Was ich so vorher in diesem Zitat hatte, es lastet manchmal ein großes Schweigen auf den Familien und es lastete einfach dieses unendliche Schweigen, heißt Tabuisieren dieser Themen auf der Kirche. Und deshalb denke ich auch, also ich höre das ganz wach, wenn Sie sagen, vor 45 Jahren haben wir das alles schon gehabt, aber dazwischen liegen eben auch 45 nahezu sprachlose Jahre. Und das gibt schon eine Aufgabe an uns alle, da diesen Schatz, diese Sprache wieder zu erlernen oder wieder zu erwärmen oder was auch immer. Und das sehe ich schon als eine breite Aufgabe der Kirche in den nächsten Jahren. Aber der Auftakt ist tatsächlich mit diesem Schreiben gemacht.
Und ich glaube, dass es gar nicht nur darum geht, diese junge Generation mit etwas zu konfrontieren, wenn ich jetzt nicht ins Papstschreiben reinschaue, sondern wenn ich in die letzten Jugendstudien reinschaue. Dann sehe ich eine junge Generation, die zurückkehrt zu Werten, die total wertorientiert ist und die fragt, wer spricht denn mit uns über diese Werte? Und die dann mit den Medien konfrontiert sind, die, wenn sonst keiner spricht, natürlich in die Bresche gehen und sagen, wir haben da Bilder, wir haben Angebote, wir haben Ideen, wie es gehen kann. Und ich glaube, es geht darum, diesen jungen Leuten auch unsere Position und vor allem unsere Personen nicht vorzuenthalten, sondern als Personen da zu sein und als Personen zu sagen, und ihr könnt uns anfragen, wie wir das sehen.
Und trotzdem noch einen Schritt weiter. Die Ehe wird nicht idealisiert in dem Papier, haben Sie alles dargestellt, aber die Familie, Vater, Mutter, 1, 2, 3 Kinder, ist schon das Lebensideal. Abgesehen von Priestern vielleicht, aber für alle anderen ist Familie schon top. Das ist aber doch in unserer Welt nicht mehr nur so, oder? Es gibt homosexuelle Beziehungen, es gibt Paare, die sagen, wir wollen keine Kinder, wir wollen vielleicht auch gar nicht heiraten, vielleicht wollen wir auch heiraten, aber wir sind nicht auf Kinder angelegt. Das gibt es doch. Ist das schlecht?
Aber das heißt ja nicht, das gleich zu negieren, aber ich glaube trotzdem, dass es immer noch ganz, ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt und dass, wenn wir mit unseren Freiwilligen, wir haben 400 junge Menschen in unseren Freiwilligendiensten, wenn es mit denen darum geht, zu gucken, wo sehe ich mich in 5 bis 10 Jahren, ist das Gros der Leute, die sagen, ich möchte in fester Beziehung leben und Kinder haben. Also ich glaube nicht, dass das ein überkommenes Modell ist. Das heißt aber nicht, dass das andere automatisch schlecht ist. Und dennoch glaube ich schon, dass es immer noch einen Wert an und für sich hat, Familie zu leben und das auch freudig zu tun.
Ich glaube, das würde ich auch. Es gab in der Geschichte immer Menschen, die nicht in Ehe gelebt haben, entweder freiwillig gewählt, weil sie im Orden oder Priester sind, oder auch nicht freiwillig gewählt. Und es geht nicht um eine Frage von schlechter oder besser, sondern es geht hier darum, das Schöne und das Wunderbare einer Ehe, des Sakramentes auch nach vorne zu holen und vorzustellen, ohne damit gleich zu sagen, ja, damit wird das andere schlecht gemacht. Also das wäre ja ein totaler Straßengraben zu sagen, ich darf jetzt nicht mehr etwas Schönes und Gutes vorstellen, weil dann könnten ja die, die das nicht tun, sich sofort als negativ oder als minderwertig sehen. Das wäre ja ganz verkehrt. Also ich glaube, dass unser Bemühen ja darin besteht, diese Dinge auch vorzustellen. Und ich glaube, gerade dieses Schreiben ist ja eines, was alle Barmherzigkeit mitbringen mit Leuten, die das auch in diesem Anstreben an das hohe Ziel auch scheitern, zum Beispiel, denen es nicht gelingt, eine dauerhafte Partnerschaft einzugehen oder die mit den Kindern, wo das familiär eben nicht harmoniert und funktioniert und sowas irgendwie, oder auch andere Lebensformen, ganz andere Lebensformen wählen. Also ich finde da finde ich keine Anhaltspunkte daran, diese Lebensformen abzuwerten. Trotzdem, er stellt dieses Ideal vor und das finde ich absolut legitim, ohne es zu idealisieren oder völlig zu überhöhen, aber er sieht darin das Positive und das möchte er werben. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Kirche jetzt, was wir der Welt noch zu bieten haben.
Und ich mag nochmal ganz wichtig das Stichwort Gesellschaftskritik an der Stelle hochhalten, was sich auch im Papier findet. Also Leute, die keine Kinder wollen, sind ganz am Schluss die irgendwie keine Lust haben, Kinder zu bekommen, sondern ganz viel liegt auch daran, können wir es uns leisten, Kinder zu haben? Leben wir in einer Gesellschaft, die sich an Kindern freut, wo Kinder dabei sein dürfen? Wenn wir da nochmal, also dieses Zitat, die Gesellschaft braucht einen kräftigen Schuss, Familiengeist, Menschen zu ermutigen und zu bestärken, dann glaube ich, dann würden auch ganz viele Menschen gerne Kinder haben.
Haben Sie zu diesem Bereich irgendwelche Anmerkungen? Die Frage von wiederverheiratet Geschiedenen, auch die Frage der Zulassung zur Kommunion. Ich habe mal erst eine Verständnisfrage noch. Das Wort Kommunion, kommt das überhaupt vor? Also in Ihrem Vortrag kam es nicht vor, das fiel mir auf und ich dachte, erwähnt er das überhaupt?
Also er tatsächlich nicht so direkt, er spricht von Unterstützung der Kirche, also er verwendet das Wort nicht, auch den Sakramentenempfang nicht direkt. Ja.
Okay. Das wollte ich nur geklärt haben, weil ich mich das nämlich fragte. Ja, trotzdem nochmal erst wieder die Frage an den Pfarrer, den Praktiker in der Seelsorge. Das Problem mit den wiederverheiratet Geschiedenen und der Zulassung zur Kommunion. Wie oft wurden Sie in Ihrem Priesterleben damit wirklich ausdrücklich konfrontiert, dass jemand gefragt hat, darf ich das?
Oh, sehr häufig. Ja, ja tatsächlich. Also zum Beispiel im Zusammenhang von Silberhochzeiten oder auch von Hochzeiten, grünen Hochzeiten. Also zum Beispiel Silberpaare, die konfessionsverschieden sind und die aber sich bei uns jetzt stärker angedockt haben und die dann beispielsweise ihren Gottesdienst feiern wollen oder so. Und dann die Frage kommt, ja, was machen wir denn jetzt?
Ja, das ist aber die ökumenische Frage. Ich meinte jetzt, das war doch jetzt wegen evangelisch und so, ne?
Genau.
Ich meinte jetzt die Frage von geschieden, wiederverheiratet und Kommunion. Da wundert sich mich jetzt gerade, dass
genau,
ich sehr oft
Ja, die Frage kommt schon vor. Also im Zusammenhang zum Beispiel von Erstkommunion und Elternabenden, wo Leute ansprechen, ja, wer darf jetzt eigentlich zur Kommunion gehen und wer nicht. Diese Frage wird dadurch austhematisiert, dass eben oft aus dem Hintergrund das evangelische Fragen, darf ich jetzt zur Kommunion, aber da kommen dann die weitergehenden Fragen auch. Das kommt durchaus auch vor im Kontext von also ehrenamtlichen Tätigkeiten, dass mich Leute ansprechen, die ehrenamtlich tätig sind. Also in der Regel ist das, also bei mir zumindest war das immer so, nicht das Problem, wenn die schon als Wiederverheiratete Geschiedene ankommen und fragen, darf ich jetzt? Das ist ja die Frage, wenn die Ehe in die Brüche geht und Sie haben zum Beispiel ein Amt inne, im Kirchenvorstand oder im Kommunionausteiler sind, ne, und die Ehe geht kaputt, dann kommen die durchaus an Fragen, was machen wir denn jetzt? So, ne? Also, und dann muss man gucken, muss man Gespräche führen und schauen, das unterscheidet sich dann auch, ob ich in einem kleinen Dorf bin oder hier in der Stadt und wie die Situation ist, wie die Umstände sind der Trennung und so. Das kommt durchaus vor, dass so, ja, da in dem Kontext haben wir da durchaus drüber geredet. Also doch, ich kann das nicht sagen, dass das gar nicht vorkommt. Also Leute fragen uns mehr, als man manchmal denkt. Das hängt vielleicht auch mal mit den Personen zusammen, aber ich ehrlich gesagt immer mit als Mühe gefragt. Also wo man gar nicht so drauf käme. Ne? Also ich war eben in den Gedanken, wer darf zur Kommunion und wer nicht. Und das ist tatsächlich natürlich häufig eher eine ökumenische Frage, das ist richtig, oder auch eine ganz verschiedene Frage.
Erwarten Sie denn jetzt eine Veränderung? Also auch mit der ganzen, die wenigsten Leute werden dieses Papier lesen, aber es ist zumindest durch die Medien gegangen, es gab eine Berichterstattung dazu. Also erwarten Sie, dass so eine Frage doch nochmal deutlicher positioniert jetzt auf Sie, beziehungsweise natürlich auch auf Ihre Kollegen zukommt?
Also ich glaube, dass das ist ja, es hat sich ja schon verändert in den vergangenen Jahren faktisch. Also zum Beispiel hinsichtlich des Arbeitsrechts. Das war ja durchaus früher anders, dass Leute, die sich entscheiden lassen, dann aus kirchlichem Dienst ausscheiden mussten. Das ist ja wenigstens, also zum Beispiel Leiterin eines Kindergartens oder Mitarbeiterin in einem Krankenhaus oder Arzt oder Lehrer in einer Schule oder sowas. Und das hat sich ja schon weitgehend geändert. Also das, es gibt durchaus schon jetzt auch in der Vergangenheit Schritte in diese Richtung. Ich glaube, dass dadurch, dass das jetzt nochmal so thematisiert wurde, dass das für manche nochmal eine spannende Frage wird, die uns nochmal daraufhin ansprechen. Aber andererseits muss man wieder sagen, der Run auf die Kommunion, wenn ich so sonntags morgens in die Kirche gucke, ist jetzt nicht so riesig, dass ich sage, da kommt jetzt ein Tsunami auf mich zu von Leuten, die bislang ausgeschlossen waren. Also das würde ich nicht vermuten, zumal ich von vielen weiß, die in der Kirche sind, die sitzen, also jetzt Sonntag und auch zur Kommunion gehen, wie wohl geschieden oder auch wieder verheiratet oder in einer anderen Beziehung leben, wie auch immer zusammenleben, mit wem auch immer und trotzdem zur Kommunion gehen. Ich habe persönlich, aber das ist nur meine Meinung, das finde ich jetzt in dem Schreiben nicht wieder, aber ich bin andersherum doch, irgendwie kriege ich das persönlich nie so zusammen, dass ich moralisch einwandfrei sein muss, um die Kommunion empfangen zu können. Oder sogar die Beichte, was ich noch schräger finde. Weil da brauche ich nicht beichten, wenn ich gar keine Sünde habe.
Ja, das ist die Sache mit dem Vorsatz. Also, mit dem Vorsatz, das zu ändern.
Ja, ja, aber ich meine, wenn ich an meine Beichte und meine Vorsätze denke, also...
Wir
gehen nicht ins Detail, aber das ist aber nur mein, also ich finde ein bisschen schräg, und der Papst selber sagt es ja in einer Fußnote auch, dass er sagt, hier, auch die Sakramente können eine Hilfestellung sein, sozusagen, ne? Und das interpretiere ich ja so. Ne?
Ja, er sagt sogar in einer Fußnote, dass der Empfang der Kommunion nicht für die bestimmt ist, die Saubermänner sind. Also so sagt er es nicht, aber inhaltlich keine Belohnung für die, die besonders fromm und ehrfürchtig leben. Sondern genau das Gegenteil.
Ja. Herr Rutter, zur Frage Run auf die Kommunion. Erleben Sie das in Beratungstätigkeiten, dass Menschen, die in schwierigen Familiensituationen leben, sich von der Kirche alleingelassen fühlen und darüber auch eine seelische Not haben?
In den letzten 20 Jahren einmal. In den letzten 20 Jahren, es gab tatsächlich einen Beratungsfall, wo das über lange Zeit ein wirkliches Thema war, weil es den Leuten dermaßen zugesetzt hat. Und es gibt auch, aber auch das kann ich an einer Hand abzählen, es gibt auch die Fälle, die sagen, und wir kommen mit unserer Situation aus einer psychosozialen Ebene nicht mehr ins Reine. Wir haben das zum Teil über 10 und 20 Jahre versucht und gehen jetzt ins Sakrament um dort Trost oder Entlastung zu finden. Aber in der Tat ist das in der normalen psychologischen Beratung nicht das Alltagsthema.
Das heißt, Sie würden auch nicht den Fokus des Papiers auf diese Frage legen. Also wenn Sie das Papier lesen, es wird ja häufig gesagt, alle gucken nur auf die Frage, ja, wie regelt er das denn jetzt? Regelt er das überhaupt und wenn wie? Aber
Sie finden die anderen Teile wesentlich wichtiger, wenn ich Sie richtig verstehe.
Das kann ich so nicht unterschreiben, weil wir uns mit Trennung und Scheidung ja tatsächlich tagtäglich beschäftigen in der psychologischen Beratung. Und ich finde, dass Franziskus zu Trennung und Scheidung ganz existenziell wichtige Sachen sagt. Das Erste, was er sagt, ist, es geht um Unterstützung und nicht um Anklage. Das Zweite, was er sagt, ist, diese gesamten Lebenskrisen haben ja per se schon was Exkommunizierendes im Sinne von Beziehungsgeflechte gehen kaputt, zerbröseln den Leuten unter den Fingern. Also kann die Antwort auf eine Lebenskrise nur in Kommunikation sein und nicht eine Exkommunikation. Und das Dritte, wo ich tatsächlich baff war, dass er das auf den Schirm gekriegt hat und wo ich nur meinen Hut ganz tief ziehen kann, ist, dass er sagt, Erwachsene gehen Liebesbeziehungen ein, Erwachsene trennen sich, das kriegen wir irgendwie in den Griff. Und jetzt brauchen wir die Kirche als eine starke moralische Instanz, die den Blick auf die wirklich Schwächsten in dem ganzen Spiel richtet, und das sind die Kinder. Ja. Mhm. Und da kommen ganz wunderbare Passagen, den Blick auf die Kinder nicht zu verlieren, und ich finde, mit Unterstützen statt Anklagen, mit in Beziehung setzen und mit dem Blick auf den Kinder stehen ganz wunderbare Passagen über Trennung und Scheidung drin, mit denen ich in Beratung arbeiten kann. Wobei es tatsächlich, und da haben Sie recht, nicht darum geht, in meiner Rolle mit den Leuten darüber zu diskutieren, ob sie zur Kommunion dürfen oder nicht.
Frau Kreitler-Kos, Trennung, Scheidung, Wiederverheiratung, sind das eigentlich auch Themen in den Angeboten der Familienpastoral? Ich weiß wohl, dass es so Alleinerziehendenarbeit, die ist ja ziemlich stark vertreten. Wie sieht das aus mit der geschiedenen, wiederverheirateten Arbeit, in Anführungsstrichen?
Ja, tatsächlich, wie ich am Anfang gesagt habe, da ist noch nicht viel da. Das ist diese Kopf in den Sand oder wir blenden das aus. Lange Mentalität gewesen, nochmal Sprachlosigkeit, Tabuisierung dieser Dinge. Es gibt diese Handreichung aus Freiburg, die für Furore gesorgt hat vor der Synode, dann kam der ganze Synodenprozess. Da müssen wir wieder anknüpfen oder damit müssen wir weitergehen, aber können es jetzt eben auch mit diesem Papier.
Also das heißt, Sie wollen schon versuchen, ich frage mich manchmal, ob die Kirche sozusagen überhaupt ein Ansprechpartner ist für diese Zielgruppe. Also kommen die zur Kirche, kommen die zu Angeboten der Kirche, weil sie irgendwie so ein bisschen das Gefühl haben, ja doch nicht so die richtig Guten zu sein.
Also klar gibt es...
Jetzt anders als in der Beratung, das ist ja, sagen wir mal, nochmal...
Ja, aber aus der Beratung gibt es da eine Antwort daraus. Die Leute kommen aus stabilen sozialen Bezügen, die zerbröseln den unter die Finger und unter den Fingern und die gucken, wo kann ich wieder andocken, wo sind denn Ansprechpartner, und das sind schon Stellen, wo ich sage, Mensch, haben Sie in der Gemeinde mal geguckt, wäre da vielleicht irgendwie auch Nettes zu sehen.
Freuen, das steht ja in einem Satz, ich hatte ja auf den Satz zitiert, das Subjekt der Familienpastoral ist die Familie und nicht der Pastor oder der Hauptamtliche, sondern es geht, also wenn die Menschen unter Scheidung leiden und nicht jetzt einmal schon zur Beratungsstelle gehen, dann haben sie zuerst einmal Hilfe zu erhoffen von anderen familiären, in Familien lebenden Menschen, die in der Gemeinde sind und aus ihrem Glauben heraus ihnen vielleicht auch etwas dazu sagen können. Also er faltet das auch aus mit Patenschaften von älteren Paaren gegenüber jüngeren Paaren, die in Krisen geraten oder in Schwierigkeiten kommen oder noch nicht wissen, wie es geht oder wie es weitergehen kann oder sowas. Das finde ich einen wichtigen Punkt, dass man sich nicht total fixiert und sagt, wir müssen das jetzt lösen. Also ich glaube, dass mit der Erwartung kommt kein einziges Paar, was unter Scheidung oder Trennung leidet, zur Kirche. Die kommen zu Menschen, die in Kirche leben oder aus Kirche oder aus ihrem Glauben heraus, ihnen versuchen, eine Antwort zu geben. Und das finde ich auch das Spannende für uns darauf, nochmal in unserer Arbeit jetzt Wert zu legen, dass wir mit den Familien oder den Ehepaaren auch arbeiten, mit denen ins Gespräch kommen, dass die fähig werden, auch andere wiederum zu begleiten, wenn die in Schwierigkeiten geraten. Ne? Also
und vielleicht ergänzend, da leisten ja Familien auch unfassbar viel. Menschen, die zu ihren Angehörigen halten, auch in Trennung und Scheidung oder in puncto Homosexualität. Also Eltern, die ihren Kindern weiterhin die Treue halten, Schwestern, ihren Brüdern die Treue halten, das ist eigentlich ein Vorbild, müsste ein Vorbild sein für das Handeln der Kirche, wie Menschen zusammenhalten, auch wenn sie Brüche beobachten oder wenn Brüche in den Familien auftauchen. Also ein Beispiel von einer Ordensfrau, die mich auf die Seite genommen hat, das war lange im Vorfeld der Synode, aber da war das Thema und gesagt hat, ich bete so, dass die Synode zu einer anderen Haltung den Homosexuellen gegenüberkommt, weil, und dann wurde sie schon ganz leise und hat gesagt, weil mein Bruder ist schwul, das weiß hier gar niemand, aber mein Bruder ist der beste Mensch, den ich kenne und ich würde alles für ihn tun und meine Kirche nicht. Und diese Treue dieser Ordensfrau zu ihrem Bruder ist eigentlich ein Vorbild für kirchliches Handeln.
Eine Frage.